Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier auf Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Am Regler sitzt der Paolo und mir gegenüber oder direkt neben mir sitzt der Dietmar H. Herzog. Seines Zeichens Künstler der Konzeptkunst. Fotografie macht er auch noch nebenbei und Raumgestaltung. Außerdem ist er Empfänger verschiedener Kunstpreise. Ja, und heute ist er bei mir in der Plattform, stellt mir seine aktuellen Projekte vor und wir sprechen über seine Funktion als zweiter Vorsitzender der Ulmer Autoren e.V. und seine Schriftstellerei. Die stellen wir ganz nach vorne. Hallo Herr Herzog. Guten Tag.
Ich grüße dich, Paolo.
Ja, schön, dass du da bist. Freut mich. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Du bist kein gebürtiger Ur-Ulmer.
Hört man das? Spürt man das?
Nö, das hört man und spürt man nicht. Das war einfach nur so eine Frage, weil ich frage die Leute immer, wo kommt ihr denn eigentlich her?
Ja, geboren bin ich in Reutlingen. Aha. Und habe dann in Stuttgart also bildende Kunst studiert, freie bildende Kunst, eigentlich Grafik und Malerei.
Wie lange studiert man sowas?
Neun Semester, aber ich war da noch Meisterschüler und habe dann nochmal 2-3 Jahre drangehängt, was natürlich toll ist, weil da hat man gleich ein Atelier gehabt, musste sich um das gar nicht kümmern und hatte immer noch den Professor im Rücken, das meine ich jetzt positiv. Und bin dann nach Schwäbisch Gmünd gezogen und ich bin jetzt seit 8 Jahren hier in Ulm.
Was hat dich von Schwäbisch Gmünd nach Ulm verschlagen oder noch ein Stück zurück vorher? Wie bist du denn von Reutlingen, Stuttgart nach ins schöne Gmünd gekommen?
Schöne Gmünd, ja, da können wir jetzt drüber diskutieren, will ich aber nicht. Ich bin nach Gmünd eigentlich gekommen, weil ich dann in der Zwischenzeit geheiratet hatte. Wir hatten einen Sohn und damals war es uns wichtig, dass er mal in die Nähe zieht einer Waldorfschule und eines Waldorf-Kindergartens. Und da war Schwäbisch Gmünd einfach dann die richtige Wahl. Und ich bin, wie gesagt, vor 8 Jahren dann hierher nach Ulm gezogen. Der Grund war, mich lockte dann hier ein Stipendium von Pro Arte. 2 Jahre in Wiblingen sorgenfrei arbeiten, kein Atelier bezahlen müssen, keine Wohnung bezahlen
der
müssen,
auch Traum noch Geld kriegen. Eines
ein
jeden
echter
Künstlers.
Traum und so bin ich auch hier hängen geblieben.
Da hat sich auch wirklich ein Traum erfüllt. Da bist du ja einer der wenigen, die es quasi da geschafft haben. Und das sind ja auch keine einfachen Hürden. Die nehmen ja nicht jeden so von wegen hier Losverfahren oder so, sondern gucken sich die Leute ja schon ganz genau an.
Ja, nicht die Leute, sondern die Arbeit, hoffe ich doch. Irgendwie.
Ja, das meinte ich.
Genau, das haben wir gedacht, das war ein Witz. Aber man muss meine Arbeit sehen und dann wird man sich auch nicht wundern, warum ich ein Stipendium gekriegt habe, sage ich mal ganz selbstbewusst jetzt.
Ja, ist doch gut. Wie ging das dann? Wo hast du die Ausschreibung gelesen?
Ich kannte vorher schon eine Frau aus Ulm und da gab es ja dieses Kornhauskeller, die Galerie oben. Und die hat mir sehr gut gefallen, da habe ich mal eine Vernissage besucht, fand ich ganz tolle Leute dort auch und interessante Gäste. Und dann wollte ich mich eigentlich bewerben für eine Ausstellung. Und das habe ich der damaligen, oder ich glaube auch jetzt noch, der Geschäftsführerin gezeigt, die Mappe, und die hat gemeint, Herr Herzog, das sind so tolle Arbeiten. Wissen Sie, dass es hier ein Stipendium gibt? Und ich natürlich weiß von nichts und so. Hat sie gemeint, bewerben Sie sich und glaube, Sie haben große Chancen. Und das habe ich gemacht. Und 1,5 Jahre später, ich war relativ früh dran mit meiner Bewerbung, habe ich den Zuspruch bekommen und bin so eigentlich hier in Ulm gelandet. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich zurückgekommen in die Stadt meiner Väter, weil ein gewisser Samson Herzog im 17. Jahrhundert die Ehrenbürgerrechte von Ulm bekommen hat für besondere mathematische Fähigkeiten. Ui. Dann ist die Familie später dann nach Esslingen gezogen, dann in die Nähe von Schwäbisch Gmünd und ich bin jetzt eben von Schwäbisch Gmünd wieder hier nach Ulm gezogen.
Bist du dann besonders gut in Mathe irgendwie, wegen deinen Vorfahren?
Das ist gut, das hat noch keiner gefragt. Ja, das ist das Irre. Ich habe Vermessung studiert, ich bin Geometer, Landvermesser, und da ist sehr, sehr viel Mathematik. Und Mathematik und Sport war eigentlich waren meine besten Fächer, da hatte ich die Einser immer. In bildhaftes Gestalten und Religion die Vierer und Fünfer. Ja, so ist es im Leben. Und deswegen habe ich Vermessung studiert, das war ein ganz toller Beruf, habe parallel immer schon Kunst gemacht, alle VH-Kurse durch. durchgemacht und mit den Architekten in Siena und in Rom gewesen zum Architekturzeichen. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, als Diplom-Ingenieur dann zu sagen, okay, jetzt machst du einen Schnitt. Da habe ich mich entschieden, einfach in die freie Kunstschule zu gehen, mal ein halbes Jahr, um zu schauen, ob das wirklich ein Beruf werden könnte oder ob das ein Hobby bleiben muss. Und nach dem halben Jahr habe ich mich entschieden, Kunst zu studieren. Die Vermessung habe ich dann an den Nagel gehängt und damit auch die Mathematik. Und habe dann in der Akademie in Stuttgart Kunst studiert.
Wie alt warst du da, als du da die Entscheidung getroffen hast?
Ja, schon oldie, gell? Also ich war schon, das war 88, das heißt, da war ich schon 34.
34? Oh ja, das geht ja noch.
Nee, für Kunststudium, ich war natürlich einer der drei ältesten im Semester. In der Regel waren alle zwischen 20 und 25.
Ah, okay. Wie war das dann mit denen? Haben die gedacht, oh, der alte Sack kommt jetzt und will hier auch noch Künstler werden? Oder wie war das?
Nee, eigentlich gar nicht, weil mit 35, muss ich sagen, da ist man ja noch richtig, wie soll ich sagen, richtig knackig drauf und gut dabei und ich hatte eher da so eine Pole Position, weil die ganzen Kommilitonen nicht gemerkt haben, dass ich schon genau weiß, was ich will und genaue Vorstellungen hatte, weil ich habe nicht mehr gesucht, ich hatte ja gefunden und das ist ein Unterschied, das haben die gemerkt und haben sich da schon auch bisweilen dann ein bisschen, würde ich sagen, an mir auch orientiert.
Ist es denn so, dass du jetzt dadurch, dass du diese mathematischen Hintergründe hast mit Geometrie und so, auch gehst du so auch an deine Werke dann ran? Irgendwie hat das was so mit klaren Formen, Linien, Rechteck, 90-Grad-Winkel, irgendwie sowas?
Es hat nichts eigentlich mit rechten Winkeln und so Klarheit zu tun und dann doch, also ich nenne mich ja Konzeptkünstler und das hat vielleicht was mit dem vorhergehenden Beruf zu tun, dem Beruf der Vermessung, weil als Konzeptkünstler malt man nicht so drauf los und guckt, was kommt raus oder hat mal die Vorstellung, oh, ich male jetzt eine Stadtansicht und dann irgendwie eine andere Stadtansicht und es entwickelt sich so, sondern wenn ich im Atelier beginne mit einer Arbeit, habe ich schon relativ konkrete Vorstellungen, welches Material ich verwende, wie die Arbeit aussehen soll, welches Format er haben soll. Das heißt, die Arbeit wird im Endeffekt eigentlich konzeptionell im Kopf geschaffen, durch Skizzen auch verstärkt und das Machen, das Tun im Atelier ist dann für mich eigentlich zu 80% dann nur noch ein bildhaft werden sozusagen.
Ändert sich dann auf dem Weg auch noch was oder bleibst du, gehst du dann auch nach deinem Plan oder ist dann irgendwie, oh, das mache ich jetzt aber grün, obwohl ich es blau wollte?
Es ändert sich dann immer noch was, deswegen habe ich ja gesagt, 70-80% bleiben so. Aber es liegt auch daran, dass wenn ich eine Arbeit mache, ich sehe mich nicht jetzt als Maler oder Zeichner, der halt das malt und zeichnet, was ihn irgendwie gerade berührt, sondern ich habe da auch ein gedankliches Konzept. Das heißt, wenn ich fotografiere, habe ich bestimmte Reihen, bestimmte Themen vor mir. Wenn ich meine bildnerische Kunst, ich arbeite ja mit Texten, mit Sprache, plane, dann habe ich ganz bestimmte Zitate, die ich bearbeiten will und die auch eine ganz bestimmte Form verlangen. Und das weiß ich eigentlich alles schon vorher, das recherchiere ich vorher schon in der Literatur.
Machst du auch so Skulpturen und solche Sachen?
Nein, aber meine Objekte haben was Skulpturales. Es sind, ich nenne es Textobjekte, das heißt, es sind mehrere Schichten von Acrylglas und auf jedem der Acrylgläser sind nur Teile von Buchstaben, Bruchstücke von Buchstaben drauf und auch Bruchstücke von Fotografien bisweilen. Und in einer bestimmten Position gelingt es dem Betrachter, durch alle Platten durchzuschauen und dann kann er erst den ganzen Text oder das ganze Foto eben erst entziffern. Und das ist auch eine konzeptuelle Arbeit, weil das muss man ja schon genau vorplanen, sonst funktioniert das Ganze ja gar nicht.
Wo kann man das sehen jetzt im Moment?
Im Moment noch oben bei Scan Plus, da ist gerade eine riesige Ausstellung von mir. Da habe ich auch die Gelegenheit, 4 Meter lange oder breite Arbeiten zu präsentieren. Die Ausstellung endet offiziell jetzt am Freitag, die war jetzt über 2 Monate. Aber wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen will, um die Ausstellung noch zu sehen, dann können wir das irgendwie hinkriegen. Der Abbau wird sicherlich erst in 1-2 Wochen sein.
Ja, schön, da habt ihr das gehört. Die Kontaktdaten, die gehen wir am Schluss noch durch. Mhm. Der Dietmar H. Herzog sitzt hier bei mir in der Plattform. Wir sprechen über ihn, über sein Leben und über seine Kunst und hören jetzt Musik. Das waren die Slaves of the Burning Seconds und ihr seid hier in der Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Heute zu Gast Dietmar H. Herzog, Ulmer Schriftsteller, Künstler, Fotograf und ja, von den Ulmer Autoren der zweite Vorsitzende. Darüber reden wir später. Wie ist es denn, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass du eben Künstler bist, Konzeptkunst gemalt hast. Wie bist du denn zum Schriftsteller geworden? Das ist ja jetzt nicht unbedingt, passiert ja nicht jedem.
Das ist richtig. Texte zu meiner Kunst, natürlich habe ich schon viele geschrieben.
Das ist ja das Bild, was du gesagt hast vorher, was sich erst erschließt.
Wenn genau. Das sind Texte und aber auch so begleiten die Texte natürlich zur Erklärung oder zur Bewerbung. Wenn man sich über bewirbt, muss man ja auch seine Arbeit beschreiben. Ja. Aber zur Literatur in dem Sinn selber zu schreiben, bin ich eigentlich über einen Umweg gekommen. Und zwar, ich wollte die Donau runterradeln, über Wien bis nach Turnu Severin in Rumänien. Das sind 2000 Kilometer. Und ich hatte damals eine Freundin in Wien und sie hat gemeint, Mensch, Dietmar, macht doch ein Projekt und so, aber nicht nur mit Fotografie, das machen viele, schreib doch auch dazu, du kannst es. Und so bin ich eben am ersten Tag damals an die Donau, habe mich in die Donau gesetzt und habe angefangen zu schreiben und habe da dann viele, viele Gedichte geschrieben und die dann auch zusammen mit den Fotografien praktisch in ein Buch publiziert. Letztes Jahr war das im Mai, Juni, da war ich bei euch, habe das Buch publiziert und auch hier dann gelesen, meine ersten Gedichte damals und Fotos dann auch noch in irgendeiner Weise kommentiert. So bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen.
Wie lange warst du an der Donau unterwegs?
Das waren eigentlich nur 20 Tage, jeden Tag etwa 100 Kilometer und bei 2000 Kilometer, wenn man jetzt die An- und Rückfahrt nicht rechnet, waren es etwa 20, 21 Tage.
Und wie war's?
Ah, toll war das, weil es war für mich, das liest man im Prolog, dann in meinem Buch, natürlich hat es ja einen Hintergrund, einen Impuls war da, nämlich einfach mal alles hinter sich zu lassen, die blöden E-Mails nicht mehr zu beantworten, nicht mehr ans Telefon zu gehen, auf niemand und nichts Rücksicht nehmen zu müssen, loszustarten, morgens aufzustehen, wenn man will, nur essen, wenn man Hunger hat und ins Bett gehen, beziehungsweise ins Zelt sich legen, wenn man müde ist und wenn man eben schlafen möchte. Das war für mich 21 Tage mal richtig rauszukommen und ich denke, das war auch notwendig, nicht nur um sich selbst mal zu finden wieder, sondern um überhaupt solche Texte zu schreiben, wie ich sie in dem Buch veröffentlicht habe.
Und das Buch hast du letztes Jahr im Mai bei uns in der Plattform auch vorgestellt. Das bedeutet, wer möchte, kann sich die Sendung auch nochmal nachhören. Dann müssen wir das jetzt nicht nochmal im Detail besprechen. Wie heißt es? Eine literarische Reise entlang der Donau. Genau. Von Donaueschingen bis nach Drobeta Turnu Severin.
Genau.
Wahnsinn, cool.
Das ist am Eisernen Tor.
Okay.
Genau.
Ja, schön. Wie gesagt, wer das nachhören will, www.freefm.de, Dietmar Herzog, einfach ins Suchfeld eingeben. Das heißt, seitdem schreibst du und die Frage, warum du schreibst, hat sich ja dann quasi damit beantwortet, weil du einfach dich mal, du wolltest mal aus allem raus und dich quasi nicht nur der Reise und dem Fotografieren, sondern während der Reise auch nur dem Schreiben widmen. Genau. Da hat sich das dann herausentwickelt, dass du zum Schriftsteller geworden bist.
So ist es, genau.
Kann man so sagen.
So kann man das sagen. Und ich habe dann viel geschrieben, über 160, 180 Gedichte, bin dann eben den Ulmer Autoren beigetreten. Du hattest es vorhin schon gesagt, da bin ich zweiter Vorsitzender seit, glaube ich, dreieinhalb Jahre. Ich muss aber dazu sagen, dass ich im Moment keine Gedichte mehr schreibe, sondern ausschließlich Kurzgeschichten und Kürzestgeschichten.
Genau, was sind Kürzestgeschichten?
Kürzestgeschichten ist ein Begriff, den kannte ich auch nicht. Ich habe immer noch Probleme, ihn richtig auszusprechen. Es war so, dass ich eigentlich einen Roman schreiben will. Der ist auch in Vorbereitung. Und dann habe ich überlegt, wo kriege ich da einfach ein bisschen eine Hilfestellung her? Was muss man da beachten? Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt Literatur in 5 Minuten von Roberta Allen. Das war verlegt im Verlag 2001.
Ach, schön.
Und dort werden so Kürzestgeschichten vorgestellt als Übung und eher als Grundlage für Kurzgeschichten und auch für einen geplanten Roman. Und in diesem Buch gibt es 300 Übungen, das heißt 300 Begriffe werden dort vorgestellt, wo man ganz spontan losschreiben soll und möglichst versuchen soll, alles innerhalb von 5 bis 10 Minuten auch zu Ende zu bringen. Und deswegen kürzest Geschichten. Es sind also nur 1000 Zeichen, vielleicht eine halbe oder maximal eine Seite.
Das ist dann so ähnlich wie, bevor man irgendwie den Kilometer im Becken hin und her schwimmt, immer erstmal eine Bahn und dann Pause machen.
Ja, genau.
So ungefähr.
Genau. Und so sind eben jetzt schon, ich habe, glaube ich, 150 solche Begriffe schon erarbeitet.
Wow.
So sind eben ganz viele so Geschichten entstanden. Ich möchte nachher auch ein paar vorstellen.
Ja, gerne.
Um sich das vorzustellen, wie das aussieht, also in diesem Übungsbuch steht dann drin, schreibe über ein Geheimnis oder über ein Zusammentreffen. Schreibe über Luft, über eine Familie, über einen schweren Gegenstand, über einen Plan, über eine mitgehörte Unterhaltung, so muss man sich das vorstellen. So gibt es eben 300 Übungen und ich finde es fantastisch, weil sie einfach unglaublich viel Laune machen und Spaß machen und sie gleichzeitig als Grundlage dienen, um vielleicht dann Kurzgeschichten oder gar Romanteile dann zu verfassen.
Wann schreibst du? Wie machst du das?
Sehr, sehr unregelmäßig. Ich schreibe gern im Bett, ich schreibe gern im Zug. Und das ist auch so ein Vorteil der Kurzgeschichte. Man hat nur 5 bis 10 Minuten Zeit. Man soll wirklich mit der Stoppuhr arbeiten, damit man nicht anfängt zu ewig zu überlegen, was, jetzt soll ich schreiben über ein Geheimnis, über welches schreibe ich, was fällt mir da ein und so. Eben nicht, sondern man hört das Wort Geheimnis und dann geht's los. Man hat 5 bis maximal 10 Minuten Zeit und dadurch kommt ein ganz spontanes, ein sehr individuelles Schreiben und das nicht so vollgepropft ist von vornherein mit irgendwelchen Überlegungen und Gedanken, mit, dass man sich einen Anfang überlegt oder einen Schluss. Nein, eben nicht. Das Spontane daran ist, dass man es auch wirklich, oder das Schöne daran ist, dass man es spontan durchführt und eigentlich nicht weiß, wo die Geschichte dann nach 5 oder 10 Minuten endet.
Da lernt man dann auch ganz neue Aspekte hier in seinem Kopf so und kennen irgendwie. Das ist wie so kreativ. Wie heißt es, wenn man einfach auch so drauf losschreibt? Kreatives Schreiben?
Kreatives Schreiben, kann man das so nennen, ja, genau.
Okay,
ja.
Dann, also es würde mich sehr freuen, wenn du uns vielleicht mal eins zum Besten geben würdest.
Ja, das ist eine Premiere, weil ich habe, wie gesagt, schon über 150 so Texte verfasst, aber ich habe sie noch nie jemand vorgetragen.
Okay,
das wird
warte.
Also heute das erste Mal sein.
Dann habe ich genau das Richtige noch für dich. Moment.
Mhm. Oh! Na, wenn das keine Ankündigung ist. Gut, ich beginne mit dem ersten Text. Der Begriff hieß Ein Plan. Ihr Plan war genial. Sie hatten ihn über Wochen entwickelt und Tage, ja nächtelang das Geschäft beobachtet. Sie wussten genau, wann der Eigentümer den Laden an diesem Tag aufschließen, der Lehrling kommen und um wie viel Uhr der Laden für die Kundschaft geöffnet würde. Jedoch mit einem hatten sie nicht gerechnet. An diesem Morgen, ich glaube es war der 23. Mai, kam kein Eigentümer zur üblichen Zeit. War er krank geworden? Es kam auch kein Lehrling. Stattdessen rollten kurz vor den offiziellen Ladenöffnungszeiten 2 Bulldozer heran. Sie begannen das ganze Haus abzureißen. Das Geschäft wurde tags darauf am Ende der Straße neu eröffnet. Das ist das Tolle auch in diesen Geschichten, dass sie einfach auch, dass man richtig reinspringt, kein Vorspiel braucht, keine Vorgeschichte und auch mit dem entsprechenden überraschenden Ende dann auch abschließen kann.
Auf den Punkt, aus dem Leben,
so
aus dem
es.
Kopf heraus.
Ganz genau.
Ist es jetzt in der Geschichte so, dass der Laden wird abgerissen einfach?
Genau, die wollten eigentlich den Laden ausrauben, hatten alles drauf abgezielt und alles genau ausgekundschaftet und an dem Tag, an dem Morgen, wo sie eigentlich rein wollten,
kamen die Planierraupen.
Kam keiner, kam kein Chef, kam keine Kundschaft, kein Lehrling, wie immer, wie beobachtet seit Tagen, sondern die Bulldozer kamen und haben den Laden abgerissen.
Das sind
Laufen, könnte man sagen.
Sind auch schöne, also wer weiß, vielleicht, du bist ja jetzt vom, upsala, mein Kuli, du bist ja jetzt vom Künstler zum Schriftsteller geworden. Wenn du jetzt dann irgendwann mal noch einen Schritt weitergehst zum Filmemacher, sind das ja ideale Kurztexte für Kurzfilme.
Habe ich noch nicht überlegt. Ganz neuer Aspekt.
Ja, wenn du Lust hast, vielleicht so in
10
Jahren nochmal.
Ja, ja, genau. Ach, super.
Okay,
genau.
Sollen wir noch eine
gern
anhören?
Der Begriff Missverständnis. Oh, das muss ein Missverständnis sein, säuselte die Dame an der Tankstelle. Ich dachte, die Zigaretten gehören dazu. Nein, warf ich entschieden ein. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, von wem die sind. Sie müssen sie wieder abziehen. Oh, das ist schwierig. Ich habe die Gesamtsumme schon von Ihrer Karte abgebucht. Hier ist Ihr Beleg. Das ist mir egal. Sie müssen es wieder abziehen. Tja, dann müssen Sie nochmals tanken. Wie bitte? Der Tank ist voll. Wie soll das gehen? Ach ja, stimmt ja. Dann kaufen Sie doch etwas für den gleichen Preis. Und was denn? Zigaretten vielleicht? Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, Sie spinnen. Ich bin Nichtraucher. Oh ja, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann geben Sie mir eines dieser belegten Brötchen und den Rest können Sie behalten. Ja gut, das können wir so machen. Genervt, aber gesättigt verließ ich nach 15 Minuten die Tankstelle, um meine Fahrt fortzusetzen.
Und da ist die Musik auch schon wieder aus. Der Dietmar und ich haben uns hier ein bisschen verquatscht. Ihr habt gerade eben den Herrn Hattler gehört mit The Kite aus seinem gleichnamigen Album. Und ja, jetzt kommen wir wieder zurück in die Plattform. Willkommen bei der Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Der Dietmar Herzog, Schriftsteller, Künstler, Fotograf, ist hier bei mir zu Gast und wir widmen uns seiner Schriftstellerei. Er hat jetzt angefangen, sich mit Kurz- und Kürzestgeschichten zu befassen. Zwei davon haben wir jetzt schon gehört und weißt, was mir gerade einfällt? Wir wollten eigentlich jetzt in die neue Runde einsteigen, dass du direkt nach dem Lied anfängst zu lesen. Aber macht ja nichts, haben wir jetzt.
Anschließend.
Genau, anschließend. Magst du denn uns vielleicht noch gleich irgendwie eine Kostprobe geben?
Ja, gerne.
Ja, schön, dann.
Wieder der Begriff ein tatsächliches Ereignis.
Also was jetzt passiert, das ist dir passiert, das ist jetzt echt, oder?
Das ist alles, ja, nein, alles, was ich lese, ist mir nicht passiert.
Okay.
Es sind einfach die Begriffe, die eben von mir bearbeitet worden sind, aufgrund der Übungen, die da in diesem Buch,
das ich vorher erwähnt habe. Das habe ich schon verstanden. Ich dachte nur, dass du aufgrund ein tatsächliches Ereignis auch
ein
tatsächliches...
Nein, die Aufgabe hieß ein tatsächliches Ereignis. Also man kann ja über ein tatsächliches Ereignis schreiben, aber es muss ja kein sein, was man selbst erlebt hat.
Stimmt.
Sondern was ganz realistisch oder was jeder sich vorstellen kann, was passiert, was also jetzt nicht ganz abgefahren ist. Und ich würde gerne lesen. Die wichtigsten Vorbereitungen waren abgeschlossen. Die Tortenstücke thronen in fetter Vorfreude auf der runden Tortenplatte. Eiskonfekt, zum Dahinschmelzen verurteilt, schillert in gelben, grünen und roten Folien um die Wette. Blütenweise grün gerenderte Unterteller und Kuchenteller wetteifern mit den Tassen, die wie jedes Jahr um diese Zeit den brühend heißen schwarzen Filterkaffee erwarten. Vereinsamt eine Zuckerdose und zwei Milchkännchen aus derselben Porzellanmanufaktur trödeln eher unorthodox platziert zwischen dem Servet, den Torten und den übergroßen Thermoskannen. Servierten Kaffeelöffel und Kuchengabeln, an der Zahl den Tassen nicht zufällig gleich, liegen präzise ausgelegt, die Teller an zwei Seiten fast umrandet in eher unauffälliger Pose. Oma, Vater, Mutter, die Zwillinge Karl und Anna und die Pflegetochter Asam rücken in dieser Reihenfolge ihre Stühle zurück, um am Tisch Platz zu nehmen. Der Großvater ist vor 4 Jahren an diesem Tag gestorben. Sein Platz am Tisch ist immer noch frei. Das war die Geschichte zum Thema ein Ereignis.
Ein tatsächliches.
Ja.
Ja, schön. Jetzt hatte ich gerade auch eine Frage im Kopf, aber der letzte Satz hat sie mir jetzt aus dem Kopf herausgefegt.
So soll es auch sein.
Ja, ne? Kommt auch vor.
Genau, der abrupte Schluss, das ist schön an diesen Kurzesgeschichten, dass der abrupte Schluss einen wirklich überrascht und im Idealfall sogar sprachlos macht.
Gut, du bist jetzt auf dem Weg, mit deinen Kurzgeschichten dahin zu gehen, dass du einen Roman schreiben möchtest. Mhm. Kannst du darüber schon was sagen?
Der ist erst im Anfangsstadium, also ich habe jetzt 60, 70 Seiten geschrieben.
Okay, das ist aber auch schon nicht schlecht, oder?
Ja, aber das soll ein dicker Roman werden. Irgendwie, ich liebe dicke Bücher, muss ich sagen. Also ich finde, wenn man so ein richtiges Buch in der Hand hat, so ein dickes, so sagen wir 700 Seiten aufwärts, wie so ein Backstein in der Hand, das ist was mir körperlich richtig gut tut. Ich kann das gar nicht erklären.
Das hat auch was Mächtiges einfach.
Was Mächtiges. Und manchmal blätter ich in Büchern, ohne dass ich lese, einfach nur, weil ich spüren möchte, wie das Umblättern ist und wie das Gewicht ist und wie das Buch hier auch riecht. Ich kann jedem nur mal empfehlen, an Büchern zu schnuppern. Das ist super toll. An neuen als auch an alten Büchern. Jedes Buch riecht anders.
Also ja, und sie sehen auch ganz anders aus. Wenn man so die ganz alten mit den vergilbten gelben Seiten schon so. Ja. Ich habe jetzt erst kürzlich ein älteres Buch von mir, also das ich gelesen hatte, mal wiederentdeckt.
Ja.
Das hatte ich mir damals neu gekauft und jetzt ist es tatsächlich nach 15 Jahren oder so auch schon so gelblich.
Ja, ja.
Und ich dachte, Mensch, ist das schon so alt. Wie gehst du denn an das Buchschreiben heran?
Darf ich kurz zurückkommen auf die Frage,
klar,
auf den Roman? Der Roman, der handelt in gewisser Weise eine Kunstszene. Und zwar, ich liebe es ja auch, Details zu beschreiben. Also nicht so wie in so einem Krimi das oft ist, dass man so schnell durchfegt durch irgendeine Geschichte. Sondern ich liebe es, Details. Und das erste Kapitel im Roman, das habe ich eben abgeschlossen mit diesen 70 Seiten. Und da geht es darum, dass ein alternder Bildhauer eine junge Journalistin empfängt und einen Fotografen. Die wollen eine Story über ihn machen. Und der Bildhauer, das ist eher so ein Hirtlitschka-Typ, so ein richtiger griesgrämiger, fast bösartiger Einzelgänger. wie man sich das so ganz gut vorstellen kann. Und die Frau, die da in Reportage machen möchte, so ein ganz junges Mädel, frisch von der Uni, hat Kunstgeschichte studiert, und der Fotograf, ein sehr zurückhaltender und auch noch jüngerer Mann. Und im ersten Kapitel passiert eigentlich nichts anderes, als dass die klingeln, die beiden, er sie reinlässt und sie sich gegenseitig vorstellen. Und das reicht schon fürs erste Kapitel an Menge irgendwie, weil ich dann jedes Detail einfach so gern beschreibe. Also wie schlürft er über diesen platten Boden? Wie geht er überhaupt an die Klinge? Wie macht er das? Wie öffnet er die Tür? Wie sehen seine Schlappen aus? Wie sieht die Frau aus? Was hat die für Kleid an? Und der Fotograf, wie wirkt er sicher, unsicher? Wie, also nur das Zusammenkommen dieser drei Personen letztlich ist schon das erste Kapitel, und das liebe ich, und so weit bin ich jetzt gekommen, und wenn ich dann demnächst Zeit habe, muss ich gucken, dass ich einfach dann zu dem zweiten Kapitel komme.
Und hast du das auch so, du hast ja gesagt, in der Konzeptkunst machst du dir vor einen ganz großen Plan und setzt den nachher zu 70-80% um, bis auf eine kleine Variable, die sich vielleicht ändert. Ist es bei deinem Buch auch so? Hast du quasi schon so einen Story, so eine Art, wie heißt das, so einen Faden, einen roten, wie nennt man das nochmal? Also so quasi mit Kurve und allem.
Ja, ja.
Also hast du in deinem Kopf und auf Papier schon grob, wie es anfängt, was in der Mitte passiert und wie es aufhört?
Nein.
Oder lässt du das so aus dir heraus?
Das lasse ich aus mir herausfließen. Da bin ich also Literatur überhaupt nicht der Konzeptkünstler. Das überrascht mich immer mehr. Ich weiß sogar schon das Ende von dem Roman. Ich weiß Teile dazwischen und werde auch wahrscheinlich nicht das zweite Kapitel im Anschluss schreiben, sondern ich fange jetzt irgendwo mittendrin an, um das nächste zu schreiben und dann das übernächste und welches auch immer, was mir zuerst einfällt. Da gehe ich ganz unorthodox vor und überhaupt nicht nach der Planung. Ich weiß zwar, dass irgendwann mal es notwendig sein wird, dass ich einen Plan mehr arbeite, um einfach auch einen Ablauf zu finden, der logisch ist, aber darum kümmere ich mich jetzt im Moment noch überhaupt nicht. Sicher, der Platz ist sehr beliebt, aber für die Besucher dieser wundervollen Stadt ist er nun mal der Anziehungspunkt. Hier sind die beiden spektakulärsten Museen, das traditionellste Café, die leckerste Eisdiele und der I-Punkt. Die Tauben führen ihre Raubzüge von oben aus der Höhe herab. Mit den Touristenschwärmen führt man eher ein Gefecht auf Augenhöhe. Man fühlt sich als Sieger, wenn es gelingt, eine Eiskugel mit Vanilleeis oder auch Schokoladeneis, was letztlich keinen Unterschied macht, sicher über diesen quirligen Platz zu jonglieren. Aber dort, an zentralster Stelle, gegenüber dem Brunnen mit dem zornig dreinschauenden Konteradmiral, ist mein eher unauffälliges Lieblingsbistro. 5 Tage ist es her, dass ich diesen scharfnasigen, hochgewachsenen, unverschämt gut aussehenden jungen Mann in der vordersten Reihe auf der Bistro-Terrasse sitzen sah. Leider war ich zu ängstlich, um ihn anzusprechen. Was hätte ich auch sagen sollen? Hallo, ich bin Anna aus Düsseldorf. Seit 2 Wochen bin ich geschieden und von Männern habe ich erstmal die Nase voll. Oder Sie sind sicherlich Klavierspieler. Das sehe ich an Ihren feingliedrigen, gepflegten Fingern. Ich würde Sie gerne an die Hand nehmen und mit Ihnen gehen. Oder Ihr stolzer Blick lockt mich an wie Brotkrumen eine gurrende Taube, und sein römischer Kussmund verheißt zur Sünde? Oder Sie haben einen Knackarsch, und das liegt nicht an Ihrer engen Hose, die Sie in meinem Hotelzimmer gleich ausziehen können, damit die Bügelfalten erhalten bleiben. Alles nur Träume, vielleicht nicht einmal Wünsche, aber genug Stoff, um in den letzten 5 Tagen mehrere Stunden auf diesem geschäftigen Platz zu verbringen und zu hoffen, dass ich eine zweite Chance bekomme.
Schön. Das Faszinierende, das dachte ich mir gerade, weil das jetzt aus einer Sicht von der jungen Frau ist, dass man als Schriftsteller sich ja auch in jede Figur, in jede Person rein denken kann und die in dem Moment, in dem man das schreibt, auch ist. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich wäre so gerne mal der da oder das da, dann sollen sie doch einfach nur anfangen zu schreiben. Dann kann man das ja, also für den Moment, der in sich geschlossen auch irgendwas Zeitloses hat, so eine irgendwie so eine Art Ewigkeit, schafft man ja wirklich Figuren, die man, wenn sie einem gut gefallen, die begleiten dich durch dein Leben.
Richtig. So. Und vor allem die Story könnte man ja auch umschreiben. Es muss ja nicht unbedingt jetzt, mir war der Name jetzt Anna aus Düsseldorf, es könnte ja auch Karl aus Bielefeld sein. Ja,
oder ein Außerirdischer vom Planeten.
Ja, genau. Der Knackarsch bleibt dasselbe, ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher ist,
denke ich. Ja, bei den Außerirdischen weiß ich es aber
nicht. Da weiß ich auch nicht genau, ja.
Vielleicht haben die einen Knackkopf.
Wer weiß, genau.
Ja, Schriftstellerei. Wir wollten jetzt den Blog abschließend noch ein bisschen mit den Ulmer Autoren füllen, uns damit beschäftigen. Du bist jetzt seit 3 Jahren dort der zweite Vorsitzende. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil da hast du das Donaubuch schon geschrieben gehabt? Nee.
Nein, das habe ich nicht geschrieben.
Also du bist zu den Autoren, in den Ulmer Autoren e.V.-Verein quasi eingetreten, weil dich die Schriftstellerei als Kunstform einfach schon immer interessiert hat, oder?
Genau, das ist richtig. Und ich habe die Ulmer Autoren mal gehört bei einer Lesung in der Theaterwerkstatt vor 4 Jahren, es ist mindestens her. Und ich fand es zum Teil recht interessant. Und der damalige Vorsitzende, der war sehr, sehr mürrisch und so ein richtiger so ein Bär, da habe ich gedacht, was ist das für ein komischer Typ, und habe es eigentlich aufgegeben gehabt, und hat ein anderes Mitglied irgendwo mitgekriegt, dass ich mich da unterhalten habe und dass ich Interesse gefunden habe, und habe mir dann eine E-Mail geschickt. Das heißt, über meine Internetseite dann mir eine E-Mail geschickt und mich mal eingeladen. Und so bin ich eigentlich vor 4 Jahren zu den Ulmer Autoren gekommen, und seit 3 Jahren, etwas mehr wie 3 Jahre, bin ich jetzt auch zweiter Vorsitzender der Ulmer Autoren.
Was hast du da, was ist dann deine Funktion dort als Vorsitzender?
Das ist eine gute Frage. Es ist ein ehrenamtlicher Job. Und wir organisieren eben Lesungen, versuchen Kontakte aufzubauen, versuchen auch natürlich neue Menschen, die gern schreiben und gern lesen, in Vereinen mit reinzubringen. Wir treffen uns jeden Monat einmal, wo wir dann auch die Texte austauschen, wo wir darüber diskutieren, wo wir auch berechtigte Kritik dann auch anbringen. Wir machen Workshops. Zum Beispiel, wie komme ich an ein digitales Buch, wie mache ich das? Und wir machen Workshops wie im Spatzennest jetzt demnächst wieder, wo wir uns dann über 2-3 Tage treffen, auch intensiv ein Thema dann geben und dann dran arbeiten und dann immer zum Nachmittag und zum Abend dann uns austauschen, was ist entstanden und was könnte man noch entsprechend bearbeiten und verbessern. Das sind dann Jobs, das zu organisieren, und auch solche Abende wie jeden Monat einmal, wo wir uns da im Haus der Begegnung treffen, zu organisieren und auch durchzuführen, das ist so mein Job.
Und es gibt 2 Vorsitzende, ne?
Genau.
Also wenn du der zweite bist, muss es ja einen ersten auch noch geben.
Das ist die Adi Hübel, die ist auch recht bekannt schon in Ulm als Autorin. Sie hat da jetzt einen Krimi rausgebracht vor einem Jahr, glaube ich, Tod in Ulm, und jetzt kommt bei ihr
Der Hund muss weg.
Der Hund muss weg, ein ganz neuer Krimi, den sie dann auch demnächst vorstellen wird bei einer Lesung. Ich kann dazu sagen, die Ulmer Autoren haben im letzten Dezember anlässlich der Aktion 100.000 der Südwestpresse gelesen.
Das war im Dezember,
ne? Das war jetzt im Dezember und werden dann eben am 17. Mai im Museum...
Wie war es denn? War es gut?
Es war toll, ja. Es ist ganz toll. Ich habe die Fotos jetzt auch gekriegt. Ich war selber nicht da. Es war sehr schön. Und jetzt am 17. Mai wird es eine schöne Krimi-Lesung geben, wo die Adi Hübel und noch 2 andere Autoren ihr neues Buch vorstellen werden. Also die Adi Hübel eben, Der Hund muss weg.
Und 2 andere Autoren stellen auch ihr Buch.
Genau.
Sind die auch ihr Buch. Auch aus dem Verein?
Ganz neue Mitglieder, ja, genau. Sind ausschließlich Mitglieder, die praktisch bei uns dann in der Öffentlichkeit auch lesen können. Ist ja klar, wir müssen es ja begrenzen auf die Mitglieder.
Okay, wer sind die beiden? Weißt du das gerade auswendig?
Der eine heißt Severin und der andere heißt, das ist ganz neu, seit 1. Januar. Wie jetzt Steffen Philipp heißt.
Und das heißt, dass jetzt quasi im Moment sind 3 Mitglieder von den Ulmer Autoren, die jetzt ein aktuelles Buch auf dem Markt haben.
2 neue Mitglieder, und von den 3, die da lesen am 17. Mai, sind 2 davon ganz neu, und die andere, der dritte ist die Adi Hübel.
Aber die haben alle 3 jetzt ein aktuelles Buch
auf dem Markt. Genau, das ist das Motto.
Das wird
das Motto sein. Und alles 3 sind Krimis. Das eine ist ein Wirtschaftskrimi, Adi ist ein Krimi hier, glaube ich, in Ulm, und das dritte weiß ich nicht. Im November werden wir wieder in der THW, beim Roxy ist es, lesen. Und ja, was mir wichtig ist noch, wir treffen uns, kann ich das jetzt sagen?
Ja, natürlich,
wir treffen uns immer jeden ersten Freitag um 19 Uhr im Haus der Begegnung. Da haben wir immer unser Werkstattgespräch, und da kann man gern mal auch unverbindlich vorbeikommen, mal zuhören, schauen, wie wir das machen. Und vielleicht findet derjenige dann Interesse und wird sogar Mitglied. Wir sind da ganz offen.
Ja, bei mir habt ihr das ja auch geschafft.
Genau.
Bin auch frisch gebackenes Mitglied, aber ein Buch habe ich noch keins geschrieben.
Kommt alles.
Dafür machen wir den Poetry Slam in Neu-Ulm. Und da hast du ja gesagt, das würde dich auch interessieren, sehr, gerade wo du jetzt an Kurzgeschichterei dran bist. Also wenn es dann den vierten Slam irgendwann gibt in Neu-Ulm drüben, bist du herzlich eingeladen.
Da kann man davon ausgehen, dass ich dabei bin.
Ja, da freue ich mich.
Wenn ich zugelassen werde. Ich weiß, ich habe ja da eine Jury oder wie auch immer, aber...
Naja, du warst ja da. Also Tobi und ich, Tobi Meinhold und ich, wir sagen halt, die und wer sich bei uns meldet, den nehmen wir. Außer es ist irgendwie jemand, der, wo wir denken, nee, also auf gar keinen Fall, der singt ja oder so. Also du musst ja lesen. Ja. Oder rappen oder ein Stück Text, vielleicht ein Stück singen oder so. Also eine Jury so eigentlich nicht. Also es gibt jetzt noch drei Leute, die sind mehr oder weniger auf der Warteliste so und jetzt sind es vier. Ja. Und das heißt, wir haben schon mal vier für den nächsten Slam.
Das ist toll, weil es eine neue Herausforderung für mich und ich bin noch nicht zu alt, um solche Sachen dann auch anzunehmen.
Nee, man ist nie zu alt.
Man ist nie zu alt, genau.
Die Frage ist ja auch nicht, ob man alt ist, sondern alt genug.
Das ist richtig, das bin ich. Alt genug für den Poetry Slam bin ich.
Ja, wir haben jetzt auch eine 16-Jährige machen auch mit beim Poetry Slam. Das finde ich ganz toll, dass es auch an die Jugend herangetragen
richtig,
wird.
Richtig, ja.
Und da können wir dann auch ein paar Flyer auslegen. Von den Ulmer Autoren, die findet man auch im Internet, einfach Ulmer Autoren.
Ulmer Autoren,
81 eingeben und dann wird man da fündig.
Auf jeden Fall.
Was haben wir gesagt? Am 6. Februar, das ist dann der erste Freitag im nächsten Monat.
Genau, da treffen wir uns um 19 Uhr im Haus der Begegnung.
Genau, einfach reinlaufen und dann nach links bis ganz nach hinten und dann rechts.
Ja, die Räume, die wechseln immer.
Die wechseln?
Ja,
echt? Ich habe mich mit Robert fast verirrt letztes Mal.
Aber es ist kein Problem, vorne steht eine Tafel, der Hausmeister macht es ganz zuverlässig und da steht dann drin Raum 14 oder 13 oder wie auch immer. Ulmer Autoren. Da kann man dann kommen, 19 Uhr, und dann kann man auch nicht fehlgehen.
Da sind wir da vorbeigelaufen.
Deswegen
sind da so ein bisschen
es ist der im Vorteil, der lesen kann.
Ja, und auf Schilder achtet, die am Eingang stehen. Genau, also achtet auf das Schild am Eingang. Genau. So, ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Musikpause und dann haben wir auch, wir sind ja schon fast am Ende, es ist ja gleich schon 10 vor. Wir hören als nächstes ein Stück von einer Band, die heißt Giant Panda Guerilla Dub Squad. Ganz gechillte Tunes hier bei Radio Free FM in der Plattform. Heute zu Gast der Herr Herzog. Das H hat mich jetzt gerade wieder verwirrt. Dietmar H. Herzog ist bei mir zu Gast. Schriftsteller, Künstler, Fotograf und Vorsitzender der Ulmer Autoren. Wir haben jetzt die letzte Stunde darüber gesprochen, woher du kommst, wie du nach Ulm gekommen bist, was du so alles gemacht hast, was du im Moment machst. Und die Frage jetzt zum Abschluss wäre, was steht denn noch vor dir? Was hast du denn vor? Was steht noch aus?
Ja, es sind einige Sachen. Und zwar jetzt am kommenden Wochenende haben wir das Tag der offenen Tür in den Ateliers. Wir sind ja 12, 13 Künstler in Neu-Ulm, da haben wir ein Atelier und leicht zu finden eigentlich, wenn man weiß, wo das Finanzamt ist und die Polizei, nämlich genau dazwischen ist so ein älteres Gebäude, da haben wir die Ateliers und die haben wir jetzt am Wochenende geöffnet, jeweils von 11 bis, von 11 bis 17 Uhr. Also da werde ich dann präsent sein, da zeige ich einige meiner Arbeiten, auch meinen Arbeitsplatz, das ist jetzt am Samstag, Sonntag.
17., 18.
Genau. Die Adresse genau ist die Hirtstraße 3 zwischen Finanzamt und Polizei.
Das reimt sich sogar.
Die
Hirtstraße 3 zwischen Finanzamt und Polizei.
Literatur durch und durch. Ja, ich kann
durch
gar nicht anders.
Durch.
Genau. Dann habe ich ein schönes Projekt von Immenstadt, weil ich mache ja auch natürlich zu meinem Donaubuch, von dem wir schon gesprochen haben, natürlich auch bildnerische Arbeiten und ich werde dann im Haus der Bücher in Immenstadt meine neuesten bildnerischen Arbeiten zeigen zum Thema Donau und das verbinden mit einer Lesung in dem Buch. Und das Tollste ist, dass ich ab Mai bis November Artist in Residence habe in Sindelfingen. Das heißt, ich bin eingeladen.
Was war noch kurz das in Immenstadt? Wann ist das?
Das ist in Immenstadt. Ah, da bin ich jetzt. Muss mal gucken bei mir auf der Website.
Okay, genau, das sagen wir gleich
durch. Das ist irgendwann im Oktober, glaube ich, nächsten Jahres.
Okay. Diesen Jahres. Die 15 ist schon
Jahr,
da.
Genau, in diesem Jahr.
Okay.
Ja. Und dann habe ich dieses Stipendium Artist in Residence, das ist von Mai bis November in Sindelfingen, da bin ich eingeladen, die künstlerische Leitung und die Jury mitzumachen für ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum, wo es um
toll.
Fachwerk geht, um die Stadt geht und um Lichtkunst. Das ist eine tolle Sache, ich habe da eben eine Wohnung und musste halt jede Woche wahrscheinlich dann 1, 2, 3 Tage runterfahren und das muss ich irgendwie leisten neben meinem anderen Job, dem künstlerischen Broterwerb, weil ich bin ja noch Dozent an der Akademie für Kommunikation.
Auch noch?
Auch noch. Und
du bist aber nicht Bundeskanzler zufällig, oder?
Nein, ich das bin ich nicht. Vielleicht wird es dann noch, man weiß nie so genau. Auf jeden Fall habe ich da noch zwar ein Mandat als im Bereich Grafikdesign und unterrichte dann junge Jugendliche bis zwischen 17 und 20 so in der Regel im Bereich Schriftgrafik. Das ist so das, was ich vorhabe dieses Jahr.
Nicht schlecht, da ist ja einiges zu tun. Ja. Dann, bevor wir fertig sind, sag doch bitte noch deine Website. Wie findet man dich denn im Internet?
Man findet mich über www.dietmar-h-herzog.de. Das ist meine Website. Und da kommt man dann auch an die E-Mail-Adresse und kann mich direkt dann auch anklicken quasi.
Dann wiederhole ich nochmal, holt euch Stift und Papier, Dietmar mit IE, -h-herzog.de. Und damit sind wir im Prinzip auch schon am Schluss unserer Sendung angekommen. Wir haben ausgemacht, dass du ganz abschließend zum Schluss nochmal eine deiner Geschichten vorliest. Ich werde dann mich jetzt quasi schon mal verabschieden bei unseren Hörern. Das war die Plattform bei Radio Free FM. Verantwortlich für Technik und Moderation in der vergangenen Stunde, Paolo Percoco. Zu Gast war Dietmar H. Herzog. Vielen Dank fürs Zuhören und damit übergebe ich an dich. Und vielen Dank, dass du da warst,
Dietmar. Ja, es macht Spaß. Es ist nicht das erste Mal, weil ich glaube, das dritte Mal bin ich hier und es wird nicht das letzte Mal sein.
Das glaube ich auch nicht.
Ja. Gut, dann darf ich lesen. Trennung. Ich hatte es schon mehrfach durchgespielt. Das Auto von Kurt leihen am Vormittag, wenn sie bei der Arbeit ist. 2 bis 3 Fahrten, dann müsste alles draußen sein, was mir gehört. Davor noch kurzen Urlaub beantragen, Zugticket kaufen und packen. Christina anrufen, ob sie überhaupt Zeit hat. Und vor allem mit Karl sprechen, ob ich bei ihm für die ersten Wochen wohnen kann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.